Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Im März infiziert sich ein 33-jähriger Mann aus Hongkong mit dem neuen Coronavirus und erkrankt an Covid-19. Die Symptome klingen relativ schnell wieder ab. Später fliegt er in den Sommerurlaub nach Spanien und wird nach der Rückreise erneut positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Können also auch Menschen, die eine Infektion überstanden haben, andere infizieren? Und was bedeutet das für eine Impfung gegen SARS-CoV-2? Wir ordnen diesen Fallbericht, der heute für Aufsehen sorgt, gleich ein. Außerdem geht es in der Sendung um eine Antikörperstudie, die das Robert-Koch-Institut im Corona-Hotspot Bad Feilenbach bei Rosenheim durchgeführt hat. Heute wurde zum Beispiel vorgestellt, wie viele Infektionen dort unbemerkt geblieben sind. Am Mikrofon ist Lennart Pyritz. Schön, dass Sie dabei sind. Wer einmal mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert war, ist nachher geschützt. So lautete eine oft geäußerte, wenn auch unbewiesene Behauptung. Doch jetzt bringen Meldungen aus Hongkong diese verbreitete Hoffnung ins Wanken. Forscher der dortigen Universitätsklinik haben demnach zum ersten Mal einen Fall dokumentiert, bei dem sich ein Patient ein zweites Mal mit dem neuen Coronavirus angesteckt hat. Zudem gibt es auch aus Belgien und den Niederlanden Berichte über sogenannte Reinfektionen. Müssen wir umdenken? Mein Kollege Michael Lange hat den Fall recherchiert und ist jetzt aus dem Nachbarstudio zugeschaltet. Michael, was wissen wir über den Hongkonger Patienten, der sich angeblich zum zweiten Mal infiziert hat?
Alles, was wir wissen, wissen wir von den Ärzten der Universitätsklinik in Hongkong. Die wollen eine Fachveröffentlichung dazu schreiben. Allerdings liegen nur einige wenige Informationen bisher vor. Also die vollständige Fachinformation ist noch nicht gegeben. Aber nach dem, was wir wissen, ist dieser 33-jährige Mann im März erkrankt. Leichte Symptome, Halsschmerzen, Husten und auch etwas Fieber. Er hat sich testen lassen auf SARS-CoV-2 und wurde positiv getestet. Er wurde dann schnell wieder gesund. Dann hat er sich nochmal testen lassen und nach überstandener Krankheit negativ getestet. Auch nochmal hat er gleich zweimal gemacht, zweimal negativ getestet. Alles wieder in Ordnung. Außerdem wurde ein Antikörpertest gemacht. Bei dem wurden allerdings keine Antikörper gefunden. Diese Antikörper deuten ja auf eine durchgemachte Infektion hin. Das ist aber häufig bei leichten Verläufen, dass dann keine Antikörper gefunden werden. Insofern noch nichts Besonderes. Das Besondere ist dann, als der Mann dann 4 Monate später nach Spanien in Urlaub flog und als er zurückkam, sich testen lassen musste, völlig ohne Symptome. Und da wurde erneut eine SARS-CoV-2-Infektion festgestellt. Es sieht also so aus, als ob er sich zweimal infiziert hätte.
Ist das denn gesichert? Bei ähnlichen Berichten in der Vergangenheit wurde ja vermutet, dass sozusagen die erste Infektion wieder aufgeflammt ist.
Ja, das kann man hier auch vermuten. Aber die Ärzte sagen, wie gesagt, die Informationen liegen jetzt noch nicht schriftlich vor, aber sie sagen, sie haben zweimal das Virus untersucht. Und das ist wirklich das Besondere hier. Das heißt, das Virus wurde wirklich analysiert und es wurden 2 verschiedene Virusstämme gefunden. Also müssen es auch 2 Infektionen gewesen sein. Diese beiden Infektionen müssen unabhängig voneinander stattgefunden haben. Wohlgemerkt, es ist noch ein Einzelfall und die Informationen, die müssen wir noch genauer abwarten, aber es deutet tatsächlich darauf hin, dass hier 2 Infektionen stattgefunden haben.
Stichwort Einzelfall, kurz nach der Meldung aus Hongkong berichteten Virologen aus Belgien und den Niederlanden über 2 weitere Fälle einer Reinfektion. Ist da schon mehr bekannt?
Nein, da ist noch weniger bekannt. Das sind lediglich Aussagen aus Interviews von Ärzten in Belgien und den Niederlanden. Einmal in den Niederlanden von einem Patienten mit einem geschwächten Immunsystem wird berichtet, dass er sich ein zweites Mal infiziert hat. Und das Beispiel aus Belgien scheint dem Fall aus Hongkong zu ähneln. Aber da weiß man noch nicht mehr.
Wie werden jetzt diese Einzelfälle in der Fachwelt aufgenommen? Müssen wir umdenken, was einen dauerhaften Immunschutz angeht?
Nein, ich denke, erstens sind es natürlich noch Einzelfälle, da muss man erstmal abwarten. Zum anderen steht das auch gar nicht im Widerspruch zu früheren Ergebnissen. Man weiß, dass bei Virusinfektionen der Lunge auch 2. und 3. Infektionen auftreten können vom gleichen Virus oder von ähnlichen Viren. Das kann bei anderen Krankheiten auch auftreten. Und die Virologin Akiko Iwasaki von der Yale-Universität, die sagte dann auch gegenüber der New York Times, diese 2. Infektion ist ein Beispiel wie aus dem Lehrbuch. Das heißt also zuerst die 1. Infektion, der Körper wehrt sich, bildet Antikörper, aber fährt die Immunreaktion dann wieder zurück. Dann kommt die 2. Infektion, die Antikörper sind schon wieder weg. Aber die Erinnerung an die 1. Infektion, die ist noch da, zum Beispiel im Immungedächtnis, in den T-Zellen, das sind weiße Blutkörperchen. Und die werfen dann die Abwehr wieder an und die helfen dann dabei, dass im zweiten Fall zwar die Infektion stattfindet, aber die Symptome nicht so schwer sind. Und genau das könnte hier in diesem Beispiel stattgefunden haben. Ist, wie gesagt, Spekulation, ist aber eigentlich insofern nichts Besonderes für Immunologen.
Ist denn tatsächlich der mangelnde Immunschutz verantwortlich für diese zweite Infektion? Oder könnte es auch sein, dass sich das Virus so stark verändert hat, dass das Immunsystem dieses Virus eben nicht mehr erkennt?
Ja, beides ist möglich. Also das mit dem Immunschutz ist sehr sicher, denn nach einer Infektion, übrigens auch nach einer Impfung, ist der jeweilige Mensch selten zu 100% geschützt. Also dass hier kein 100%iger Schutz existiert, ist nicht so was Besonderes. Und auch, dass der Immunschutz nicht auf Dauer existiert, kommt auch bei vielen Krankheiten vor. Bei den Mutationen weiß man noch zu wenig drüber. Da muss man wirklich schauen, ist diese Mutation relevant? Also das Virus hat sich verändert. Es ist ein neuer Virusstamm. Aber ob das relevant ist, da müssen noch neue Forschungen, weitere Forschungen Aussagen zu liefern.
Noch ganz kurz zum Abschluss. Was bedeuten diese Reinfektionen für die diskutierte Herdenimmunität oder die Idee eines Immunitätspasses?
Da gab es ja bisher schon viele Argumente dagegen. Ich glaube, das kann man nun endgültig verwerfen. Der Immunitätspass macht wenig Sinn und auch das Konzept der Herdenimmunität macht eigentlich im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 keinen Sinn.
Ein Mann aus Hongkong hat sich zweimal mit SARS-CoV-2 angesteckt. Was das bedeutet, darüber haben wir mit Michael Lange gesprochen. Vielen Dank. Corona-Hotspot. So wurden und werden Orte bezeichnet, an denen es besonders viele Infektionen mit SARS-CoV-2 gibt. Nach einem Konzert, durch Reiserückkehrer, Familienfeiern oder Ausbrüche in Unternehmen. 4 solcher besonders betroffener Kommunen untersucht das RKI in seiner Studie Corona-Monitoring lokal. Das Ziel? Herausfinden, wie viele Menschen Antikörper gegen das neue Coronavirus gebildet haben, also tatsächlich infiziert waren, wie oft Covid-19 schwer oder ohne Symptome verläuft und wer besonders betroffen ist. Heute wurden die Ergebnisse der zweiten Studienstation vorgestellt, in einer Turnhalle in Bad Feilenbach bei Rosenheim. Dort habe ich kurz vor der Sendung auch die RKI-Projektleiterin Claudia Santos-Hövener auf dem Mobiltelefon erreicht. Und ich habe sie zuerst gefragt, warum wurde Bad Feilenbach zum Corona-Hotspot und damit zum Studienort für das RKI?
Also der Bürgermeister hat uns schon bei unserem ersten Treffen mitgeteilt, dass es wahrscheinlich Skirückkehrer aus Ischgl und aus anderen Skiregionen waren, die das Virus sozusagen mit in die Region gebracht haben. Und dann ist die Frage, welche anderen Veranstaltungen hierzu vielleicht beigetragen haben. Und da erhofft sich tatsächlich auch die Gemeinde ein bisschen Aufklärungsarbeit von Seiten des Robert-Koch-Instituts und der Studie, dass wir das ein bisschen besser beleuchten können.
Sie haben sich ja mehrere Orte herausgesucht, in denen es eben eine besondere Infektionsdynamik gab, zum Beispiel eben durch Urlaubsrückkehrer oder durch besondere Großveranstaltungen und sind dort vergleichbar vorgegangen. Vor gut 10 Tagen haben Sie hier im Deutschlandfunk die Ergebnisse aus Kupferzell vorgestellt. Um trotzdem nochmal ein vollständiges Bild zu geben, wie läuft diese Studie ab? Wie ist sie jetzt auch in Bad Feilenbach abgelaufen?
Wir haben in Bad Feilenbach und Kupferzell etwas über 2000 Personen über 18 Jahre untersucht und befragt. Wir sind dazu mit Untersuchungsbussen angereist und haben die Menschen einmal befragt. Einen Kurzfragebogen haben sie ausgefüllt und noch eine Nachbefragung online gemacht. Und untersuchungsmäßig wurde zum einen Blut abgenommen, um Antikörper gegen SARS-CoV-2 bestimmen zu können, und ein Rachenabstrich gemacht, um akute Infektionen bestimmen zu können. Die Proben werden dann täglich aufbereitet und an das Labor des RKI geschickt, wo die Analysen zeitnah durchgeführt werden. Und alle positiven Antikörpertests werden dann im Konziliallabor für Coronaviren von Herrn Drosten an der Charité Berlin nochmal getestet und bestätigt.
Eine zentrale Frage Ihrer Studie ist ja oder war, wie viele Menschen haben sich in Bad Feilenbach mit SARS-CoV-2 infiziert? Welche Zahl haben Sie da ermittelt?
Also 6% der Bevölkerung ab 18 haben nachweisliche Antikörper, beziehungsweise können wir hochrechnen, haben die Infektion vermutlich durchgemacht. Und es gab keinerlei akute Infektionen zum Studienzeitraum.
Wie hoch war die Dunkelziffer? Also wie viele Fälle wurden tatsächlich erst durch Ihre Studie, durch Ihre Antikörpernachweise bekannt?
Also wir konnten durch die Studie 2,6-fach mehr Fälle identifizieren, als vorher schon gemeldet wurden. Und dementsprechend lag sie jetzt etwas geringer als jetzt in Kupferzell.
Da waren es 3,9, wenn ich mich richtig erinnere.
Richtig.
Auf den Vergleich wollen wir später nochmal kommen. Ja. Wenn wir jetzt erstmal in Bad Feilenbach bleiben, diese Dunkelziffer, die deutet ja darauf hin, dass eine ganze Reihe von Menschen sich offenbar nicht so krank gefühlt hat, um zum Arzt zu gehen und sich testen zu lassen, beziehungsweise akute Infektionen wurden bei ihnen eben nicht bestätigt. Wie viele der Infizierten haben denn angegeben, dass sie eigentlich symptomlos waren, und wie viele hatten auf der anderen Seite dann doch einen schweren oder sogar lebensbedrohlichen Verlauf?
Mhm. Also 85% der Personen, die einen positiven Antikörpernachweis hatten, hatten Symptome, also mindestens ein Symptom. In Bezug auf die Schwere der Verläufe und auch Hospitalisierung und so weiter, werden wir jetzt in den kommenden Wochen Auswertungen durchführen. Das haben wir bisher noch nicht ausgewertet. Wir haben jetzt erst nur die Eckdaten hier vorgestellt.
Auf der anderen Seite wurden ja bei knapp 40% der Einwohner, die zuvor positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden waren, also vor Beginn ihrer Studie, jetzt keine Antikörper mehr gefunden. Das klingt ja nach viel. Lässt das Rückschlüsse auf die Dauer der Immunität zu? Gerade heute sorgt ja dieser Fall eines Mannes aus Hongkong für Aufsehen, der sich offenbar zweimal mit SARS-CoV-2 infiziert hat.
Also ich denke, dass es eine sehr wichtige Information ist, dass wirklich 40% der Personen, die schon eine Infektion durchgemacht haben, keine Antikörper mehr nachweisbar waren, weil wir das natürlich berücksichtigen müssen, wenn wir hochrechnen wollen, wie viele Personen wirklich schon die Infektion durchgemacht haben. Es ist aber so, dass wir natürlich, das basiert jetzt auf 42 Personen und Selbstangaben. Das müssen wir sicherlich nochmal validieren. In Bezug auf die Immunität, das Immunsystem ist ja komplex sozusagen, und ein Nichtvorhandensein von Antikörper bedeutet nicht gleichzeitig, dass keine Immunität vorherrscht. Ich denke, da ist es wichtig, wirklich, und das machen die Kolleginnen im Labor natürlich, hier weiter Forschung zu betreiben, um das besser verstehen zu können.
Konnten Sie in Ihrer Studie Altersgruppen oder generell Bevölkerungsgruppen identifizieren, die besonders häufig oder häufiger als andere erkrankt sind?
Ja, hier war es so, also es gab keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen, aber in Bad Fallenbach war es so, dass in der jüngsten Altersgruppe, also zwischen 18 und 34, der höchste Anteil von positiven Antikörpern zu entdecken war.
Gibt es da schon einen Erklärungsansatz, warum das so war oder ist in Bad Fallenbach?
Nee, das müssen wir uns wirklich anschauen, ob die vielleicht zu den Skirückkehrern gehören, häufiger verreist sind. Das wäre natürlich möglich. Das müssen wir uns wirklich, und das werden wir uns im Detail noch anschauen, um das besser einordnen zu können.
Wir haben jetzt schon ein paar Mal erwähnt, Bad Fallenbach war die zweite Station dieses Projekts. Davor waren Sie in der Stadt Kupferzell. Was für Gemeinsamkeiten oder auch Unterschiede können Sie jetzt aus diesen beiden Studienteilen erkennen?
Also wir sehen zum einen, dass der Anteil der Menschen mit Antikörpernachweis etwas geringer ist in Bad Fallenbach mit 6% im Gegensatz zu 7,7% und auch die Dunkelziffer in Bad Fallenbach geringer ist. Das kann zum einen daran liegen, dass mehr Personen verstorben sind in Bad Fallenbach, also 16 im Gegensatz zu 3 in Kupferzell. Und es kann aber auch natürlich daran liegen, dass Bad Fallenbach haben wir etwas später beprobt. Und da kann es natürlich sein, dass auch schon, das haben wir jetzt auch gesehen, Antikörper teilweise zurückgegangen sind und nicht mehr messbar waren. Was wir in beiden Studienorten sehen, ist, dass wirklich viele Fälle 85% Symptome hatten. Und das hatten wir eben schon gesagt, das ist wirklich wichtig, weil das ein bisschen dafür spricht, dass symptombezogenes Testen eine sinnvolle Strategie sein kann. Und ansonsten ist es natürlich so, dass die Infektionsgeschehen vor Ort sehr unterschiedlich waren und wir jetzt durch weitere Auswertungen auch nochmal nach Sozialstatus, sozialer Gruppe, Risikofaktoren das sicherlich nochmal besser herausarbeiten können, was das für Unterschiede und für Gemeinsamkeiten waren.
Inwieweit lassen sich diese Ergebnisse auch auf die Gesamtsituation in Deutschland übertragen?
Also, was sich sicherlich übertragen lässt, ist der Befund, dass, hatten wir eben schon erwähnt, viele Menschen Symptome haben, dass das wichtig ist und dass wir deswegen mit einer Teststrategie, die auch auf Symptom bezogen ist, ganz gut fahren. Und sicherlich auch der Befund, dass die Antikörper abfallen nach einer gewissen Zeit. Alles andere, die Prävalenz an sich oder auch die Dunkelziffer, sind wirklich sehr, sehr, sehr individuell auf die jeweiligen Gemeinden bezogen und können nicht übertragen.
Das Robert-Koch-Institut hat eine Antikörperstudie im Corona-Hotspot Bad Fallenbach durchgeführt. Über die Ergebnisse haben wir mit der Gesundheitswissenschaftlerin Claudia Santos-Hövener gesprochen. Seit dem Wochenende behandeln Mediziner den russischen Aktivisten Alexei Nawalny in der Charité in Berlin. Er war am Donnerstag während einer Flugreise in Sibirien zusammengebrochen und hatte das Bewusstsein verloren. Schnell kam daraufhin der Verdacht auf, der Kreml-Kritiker könnte vergiftet worden sein. Nun hat die Charité in einem Schreiben mitgeteilt, dass sich dieser Verdacht erhärtet habe. Mein Kollege Arndt Reuning, Chemiker und Journalist, hat Informationen zu der Substanz gesammelt, die offenbar eingesetzt wurde und ist uns jetzt zugeschaltet. Arndt, wieso vermuten die Charité-Fachleute überhaupt, dass Alexei Nawalny vergiftet wurde?
Naja, die Pressemitteilung des Krankenhauses gibt hier keine ausführliche Antwort. Dort heißt es, dass die klinischen Befunde darauf hinweisen, dass bei Nawalny eine Vergiftung vorliegt mit einer Substanz aus der Wirkstoffgruppe der Cholinesterase-Hemmer. Und welcher Stoff ganz konkret dafür verantwortlich ist, das wissen die Fachleute in Berlin noch nicht, aber sie suchen jetzt nach Spuren. In der Pressemitteilung heißt es außerdem, Zitat, die Wirkung des Giftstoffes, das heißt die Cholinesterase-Hemmung im Organismus, ist mehrfach und in unabhängigen Laboren nachgewiesen. Also ich verstehe das so, dass bei Alexei Nawalny die Wirkung dieser Stoffklasse nachgewiesen wurde, also zum Beispiel in seinem Blut. Meine Nachfrage bei der Pressestelle der Charité zu dieser Passage ist allerdings noch unbeantwortet.
Wie wirken denn solche Substanzen aus dieser Wirkstoffklasse im Körper?
Das sind Nervengifte. Die greifen ein in die Weiterleitung der Nervenreize von Gehirn zu den Muskeln. Und zwar an der Stelle, wo solch ein Reiz von einer Nervenzelle zu einer anderen weitergegeben wird. Entlang der Nervenzelle geschieht das mit elektrischen Ladungen. Aber eben an dieser Kontaktstelle, da kommen chemische Botenstoffe ins Spiel. Die Nervenzelle 1, sozusagen der Sender, schüttet diese Stoffe aus. Die wandern dann in Windeseile zu Nervenzelle 2, zum Empfänger, und betätigen dort einen biochemischen Schalter, der diese Zelle sozusagen einschaltet. Und die gibt den Reiz dann weiter. Muss aber danach von ein wieder auf ausgeschaltet werden, sonst würde sie ja dauerfeuern. Und das ist die Aufgabe der körpereigenen Substanz Acetylcholinesterase. Das ist ein Enzym. Und die Cholinesterase-Hämmer nun, also diese Nervengifte, die blockieren dieses Enzym. Die Botenstoffe sammeln sich an der Kontaktstelle zwischen den Nervenzellen an und verursachen einen Dauererregungszustand. Und das äußert sich dann in Krämpfen, in Lähmungen auch der Atmung und in Herzversagen.
Wo werden denn diese Stoffe normalerweise eingesetzt oder verwendet?
Zum einen als Medikamente, das klingt erstmal paradox, aber vor allem die Dosis macht ja das Gift, und in der richtigen Dosierung können Cholinesterase-Hemmer solchen Patienten helfen, die an Parkinson oder Alzheimer leiden. Aber auch viele Insektizide gehören zu dieser Substanzklasse, wie etwa das mittlerweile verbotene E605 oder auch Chlorpyrifos, das seit Anfang des Jahres auch nicht mehr zugelassen ist hier in der EU. Und dann natürlich auch die chemischen Kampfstoffe, zum Beispiel Sarin, das kennen wir noch von dem Anschlag auf die U-Bahn in Tokio im Jahr 1995. Die Substanz VX gehört auch zu diesen Kampfstoffen. Die kam höchstwahrscheinlich zum Einsatz beim Attentat auf den Halbbruder des nordkoreanischen Staatschefs Kim Jong-un. 2017 war das in Kuala Lumpur, Malaysia. Und auch die Giftstoffe gehören dazu, die unter der Sammelbezeichnung Novichok mehr oder eher weniger bekannt sind. Die wurden damals in der Sowjetunion entwickelt und bei dem Anschlag auf den ehemaligen Agenten Sergei Skripal vor etwas über 2 Jahren im englischen Salisbury, da wurde eine Substanz aus dieser Klasse verwendet.
Alexei Nawalny wird jetzt ja nach Angaben der Charité mit Atropin behandelt. Das kennt man zum Beispiel von der Tollkirsche. Ist das nicht selbst ein Gift, das da jetzt eingesetzt wird?
Ja, aber die Dosis macht's. Atropin ist eine Art Gegenspieler zu den Cholinesterase-Hämmern. Es fährt die Dauererregung des Nervensystems wieder herunter, indem es an den Nervenzellen die Schalter blockiert, an denen die Botenstoffe festmachen. Und oft gibt man auch noch einen zweiten Stoff, ein sogenanntes Oxim. Und das hilft dann dabei, den Hemmstoff wieder von den Enzym zu entfernen. Das funktioniert allerdings nicht mit allen Hemmstoffen und oft muss das richtige Oxim für den jeweiligen Hemmstoff auch erst einmal gefunden werden.
Arndt Reuning mit Hintergrundinformationen über die Substanz, mit der russische Oppositionelle Alexei Nawalny mutmaßlich vergiftet wurde. Und damit sind wir bei den Wissenschaftsmeldungen des Tages heute von und mit meinem Kollegen Michael Stang.
Gene-Drive-Mücken sollen Malaria bekämpfen. Ein internationales Forschungsteam hat einen gentechnisch veränderten Stamm von Anopheles-Mücken erzeugt, der künftig bei der Malaria-Bekämpfung helfen könnte. Bei dem neuen Stamm wurde ein Gen der Mücken gezielt verändert, das ein Enzym kodiert, welches an der Synthese des Augenfarbpigments beteiligt ist, heißt es im Fachblatt PNAS. Durch die sogenannte Gene-Drive-Technologie wird dieses Gen an alle Nachkommen eines Trägers weitergegeben. Tatsächlich verteilte es sich binnen 6 Generationen fast vollständig in einer Testpopulation. Daher könnte der neue Mückenstamm als effizientes Vehikel dienen, um künftig andere Gene in Mücken zu vermehren, die verhindern, dass die Insekten Malaria-Parasiten übertragen, hoffen die Studienautoren. Kläranlagen könnten als Monitoring-System für Coronaviren dienen. Mit SARS-CoV-2-infizierte Menschen scheiden Coronaviren mit dem Stuhl aus. Zwar befinden sich im Abwasser keine infektiösen Viren mehr, aber ihr Erbgut können Forschende mithilfe der PCR-Technik nachweisen. Die Messung ist so empfindlich, dass sie weniger als 10 bestätigte Covid-19-Fälle pro 100.000 Einwohner detektiert, berichtet ein Team der TU Darmstadt. Einen ähnlichen Ansatz hatte bereits vergangene Woche ein Team aus Aachen und Frankfurt im Fachblatt Science of the Total Environment vorgestellt. Da diese Methode auch asymptomatisch Infizierte erfasst, könnte sie dazu dienen, ein Monitoring-System für Großstädte zu etablieren. Auch Fruchtfliegen fallen auf optische Täuschungen rein. Menschen registrieren selbst kleinste Bewegungen am Rande des Gesichtsfelds, manchmal auch, wenn dort gar keine sind. Eine solche Fehlinterpretation des Gehirns geschieht etwa bei Bildern mit sich wiederholenden Mustern oder verschiedenen Kontrasten. Warum Menschen, Katzen oder auch Fische dieser Illusion erliegen, ist wissenschaftlich nicht geklärt. Um das herauszufinden, forscht ein Team der Yale-Universität an Fruchtfliegen. Bei Experimenten konnten die Forschenden nachweisen, dass die Insekten bei bestimmten Mustern ebenfalls die sogenannte optomotorische Reaktion zeigen, heißt es im Fachblatt PNAS. Demnach entsteht die Täuschung dadurch, dass Nervenzellen bei der illusorischen Bewegungswahrnehmung unausgeglichene Reaktionen an das Gehirn weitergeben. Künftig werden Böden weltweit von der Erosion betroffen sein. Im Zuge des Klimawandels und der intensiven Bodenbewirtschaftung könnte der weltweite Bodenverlust durch abfließendes Wasser weiter zunehmen. Wie groß die Auswirkungen in den kommenden 50 Jahren sein könnten, zeigen Modellrechnungen, die ein Team der Universität Basel in den Proceedings der US-Akademie der Wissenschaften vorstellt. Demnach ist in sämtlichen Szenarien von einer weltweit anhaltenden Zunahme der Bedrohung durch Wassererosion auszugehen. Das gilt für alle simulierten Klimabedingungen und in fast allen der rund 200 untersuchten Staaten, vor allem in Südostasien, Südamerika und im südlichen Afrika. Griechische Tempel waren barrierefrei. Eine Archäologin der California State University hat die Zugänge verschiedener antiker Tempelanlagen in Griechenland untersucht. Wie sie im Fachblatt Antiquity darlegt, weisen viele der Heiligtümer Steinrampen statt Treppen auf. Vor allem an Tempeln, die der Heilkunst gewidmet waren, gibt es besonders häufig behindertengerechte Zugänge.
Sternzeit, 25. August. Der Schild am Himmel. Gegen 21 Uhr steht das Sternbild Schild genau im Süden. Es befindet sich am rechten unteren Rand des Adlers. Einst gehörte diese Gegend zum Adler. Der Danziger Astronom Johannes Hevelius hat Ende des 17. Jahrhunderts 7 neue Figuren an den Himmel gesetzt, darunter Lux, Sextant und eben den Schild. Für Hevelius war es der Schild Jan des III. Sobieski, der 1683 vor Wien gegen die türkischen Truppen gekämpft hatte. Der polnische König unterstützte zudem den Wiederaufbau der durch ein Feuer beschädigten Sternwarte von Hevelius. Für dieses Sternbild ging es lange auf und ab. Der britische Astronom John Flamsteed ignorierte den Schild in seinem Katalog Anfang des 17. Jahrhunderts, auch wenn er die 6 anderen Hevelius-Sternbilder übernommen hat. 1801, mehr als 100 Jahre nach Hevelius' Tod, zeichnete der aus Hamburg stammende Astronom Johann Elert Bode den Schild in seine berühmte Uranometria ein. 40 Jahre später erwähnte der Brite Francis Bailey den Schild nicht in seinem populären Sternkatalog. Der Durchbruch gelang erst, als 1879 der US-Astronom Benjamin Gould den Schild in seine Uranometria Argentina aufgenommen und den Sternen griechische Buchstaben zugeordnet hatte. Einige Sterne der unscheinbaren Schildregion galten im alten China als Beamte, die den Betrieb der Märkte überwachen. Das bedeutendste Objekt im Schild ist der Wildentenhaufen, eine der schönsten Sternansammlungen am gesamten Himmel.
Das war Forschung aktuell für heute. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Hinweis auch auf die Sendung Länderzeit, morgen ab 10.08 Uhr. Das Thema wird dann sein Corona als Bewährungsprobe. Wie leistungsfähig ist unsere medizinische Versorgung? Am Mikrofon hier war Lennart Pyritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.